Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Carsten, du bist da, ne?
Mhm.
Ich hab eine neue Hymne für die deutschen olympischen Segler. Willst du die hören?
Hoffentlich wird's nicht gemein.
Ist von Chopin, immerhin.
Ja.
Kennst du das Lied?
Ja, es macht ein bisschen schwermütig. Passt schon irgendwo, ne?
Nennt sich auch Trauermarsch.
Ach so.
Und damit hallo zu unserer, warte, Olympia-Spezial. Folge. Hast du viel geguckt?
Ja, viel geguckt und auch viel geweint, muss ich sagen. Und nicht jetzt tatsächlich aus Enttäuschung oder so, sondern es ist sehr emotional. Ich sehe auch, wenn ich einen Kanute irgendwie auf dem Podium sehe und der irgendwie so emotional angefasst ist, das nimmt mich immer sehr mit, wie wenig anderes.
Das ist krass, ja, finde ich auch.
Das ist schon was zu sagen.
Ich habe, also das olympische Segeln wird für mich ein Geschäftsmodell haben, neues. Ich mache ja eigentlich Bücher, ich habe geguckt, leider macht Amazon noch keine Kalender. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe dir immer Fotos geschickt jeden Tag. Ich könnte die nächsten 10 Jahre, glaube ich, Kalender machen. Mit immer anderen Fotos, wo steht, das Rennen wurde verschoben wegen des Wetters. Ich weiß gar nicht, gab es einen Tag, an dem man nicht um 12 angemacht hat und da stand so, beginnt nicht vor 14 Uhr. Das war auch.
Gar nicht. Ja.
Und ich werde ab Montag sind die Olympischen Spiele vorbei, ne?
Mhm.
Ja. Ich werde einen Blick vermissen. Ich habe mich so ein bisschen, also ich fühle mich in Kiel irgendwie im Urlaub ein bisschen, auch wenn ich viel arbeite. Aber ich werde vermissen diesen täglichen zweiwöchigen Blick über die Bucht von Marseille. Dieses Wartebild.
Dieses Bild.
Ich kenne jede Möwe mit Vornamen in Marseille.
Scheiße.
Oh, ja. Traurig, das war natürlich echt traurig, fand ich so an dem an der ganzen Nummer. Das war, ich meine, das waren echt so keine Windspiele, muss man sagen.
Ja. Ja.
Woran auch immer das liegt. Aber wir wollen ja heute über die deutschen Segler sprechen. Ich sag mal, das deutsche Segeln, also das Olympische, dieses Sportsegeln, ist schon echt ein Trauerspiel jetzt mit 0 Medaillen, ne?
Ja, aber man muss es durchaus relativieren, ne? Also das ist genauso wie du sagst, das sind wirklich Einzelfälle, man muss jeden irgendwie gucken, was ist das denn jetzt wirklich, ein Erfolg oder eine Niederlage? Und wenn du gerade die fünften Plätze ansprichst, natürlich ist es irgendwie doof, aber für beide, die da waren, war das echt ein großer Erfolg. Also das ist ja immer eine Frage, wie, mit welcher Anspruchshaltung gehst du da ran? Und hier Jannis Maus hat das ja auch erzählt, man, der hat wirklich eine ganz, als er anfing mit seiner Olympiakampagne, da war das überhaupt nicht klar, dass er überhaupt da hinkommt. Und er hatte wirklich einen harten Gegner hier in Deutschland, Florian Gruber, der war eigentlich besser als er. Und der hat sich wirklich in dieser ganzen Qualifikationsphase, haben sich da einige krass entwickelt, gerade in diesem neuen Sport. Und er hat ihn am Ende überholt und ist aber auch bei der WM Fünfter geworden. Und jetzt ist er bei Olympia wieder Fünfter geworden. Und natürlich will es ja dann ein bisschen besser sein, aber das hat das sein Können abgerufen. Ich finde das ja auch immer, wenn beim Schwimmen, weißt du, finde ich gut, dass sie inzwischen immer mehr dann sagen, ja, und der ist dann Achter und Letzter im Finale. Ja, aber er hat dann deutschen Rekord geschwommen oder seine persönliche Bestzeit.
Genau,
ne? Also das muss man schon so sehen. Natürlich kannst du es nach außen dann schwer verkaufen. Und das Problem ist ja eigentlich bei diesen Olympischen Spielen, und deine Eingangsgeschichte mit Warten auf Segelsport, das finde ich schon eigentlich die negative Nachricht, weil wir stehen ja da im Wettbewerb, und da sage ich bewusst jetzt wir alle Segler irgendwie, die ja auch dann plötzlich so ein so ein Bild nach außen darstellen. Und klar, gibt's auf der einen Seite Boris Herrmann, der hat das mal komplett gedreht und alle finden Segeln irgendwie toll. Das ist natürlich eine ganz andere Facette des Segelsports. Aber hier kann man im Grunde auch was zeigen. Und was haben wir an Geschichten geschrieben und was wurde darüber diskutiert? Segeln fliegt möglicherweise wieder aus den Olympischen Spielen ganz raus und wie muss sich der Sport verbiegen oder verändern, damit er überhaupt vom IOC wieder oder noch drin bleibt. Und alle Anstrengungen wurden gemacht mit verschiedensten Disziplinen und Spannung hier und noch und nöcher. Und dann, ja, wenn du keinen Wind hast, dann kannst du den Segelsport einfach auch nicht präsentieren nach außen. Und ich bin nur froh, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie jemand gesehen hat, aber tatsächlich war ja ein Tag, und ich glaube, da haben sie wirklich 3 NACRA-Rennen übertragen. Da war, ich glaube, das war schon Mistral. Und da, das wird leider als Bild nicht bleiben, aber wenn man das so ein bisschen sich weglegt, das war schon, muss ich sagen, das war echt cool. Faszinierend.
Das war so richtig Matchrace, ne? Die haben sich da gebettelt wie blöd. Das war, das finde ich auch, das war der beste Tag. Bobby Schadewald, genau, hat das übrigens total grandios gemacht, finde ich.
Ja.
Also, ich habe letztes Mal über Sunny Boyke gesprochen, dass ich finde, dass das super erklärt hat. Der setzt nochmal einen drauf, finde ich. Also, der hat das echt super cool. Und ich fand auch diese spannenden Bilder bei den Nakras, die eine Wende nach der anderen gefahren sind. Und das war, also der hat ja auch gesagt, das ist typisch Match Race jetzt hier, was sie gerade machen.
Ja, wobei man muss sagen, Nakras ist eigentlich eher noch tatsächlich, da brauchst du gar nicht so einen richtigen Gegner. Und weil das ist ja wirklich schon von der Faszination des Bildes, ne?
Oder? Ich habe, glaube ich, Schwachsinn erzählt. Ich glaube, das war.
Das für 70er.
Ja, genau.
Ach so, ja, das stimmt. Das war die double-handed mixed.
Du weißt, ich bin
Fahrtensegler. Das ist alles gut. Ja, das war wirklich auch bei Floyd, aber diese Nakra, das war gar nicht so richtig präsent, weil der eine Tag hat jetzt geballert und die Dinger, die fliegen dann ja wirklich, und das ist auch die letzten vergangenen Olympischen Spiele in Peking beziehungsweise Inoshima, das war ja schon erst 21, das war immer noch dieser Nakra war so Semi-Foiler, zumindest an der Kreuz unterwegs, ne? Der ist nicht richtig geflogen, sondern die hatten da echte Probleme, der eine fuhr dann irgendwie los, der andere nicht. Jetzt haben sie danach so eine kleine Regeländerung gemacht, was mit dem Foil am Ruder, das haben sie ein bisschen verändert, du kannst es auch ein bisschen anstellen, das heißt, die sind jetzt, wenn die genug Wind haben, dann fliegen die eben auch am Wind. Ja. Und das sieht mega spektakulär aus. Und das war an diesem Tag, wie gesagt, dreimal hintereinander. Ich meine, ich sehe es ja immer nur mal einzelne Bilder, aber das so in einem richtigen Wettkampf und mit den Drohnen dann auch zu erleben, was die da wirklich drauf treiben. Natürlich auch mit Kohlhoff, Paul Kohlhoff und Alisa Stuhlheimer, das eigentlich schnellste Team der Welt bei solchen Bedingungen eben, die ja da auch danach, glaube ich, auf dem Medaillenplatz lagen, auf jeden Fall in Reichweite. Und und das war einfach, da habe ich Gänsehaut bekommen. Das zeigt den Segelsport. Aber ja, muss es wirklich schon. Ich habe schon immer danach geguckt, Wetterbericht morgen, ja, wird wahrscheinlich wieder hart. Und bei denen heißt es dann automatisch dann auch, dass sie dann schlechter sind. Das sind wirklich Nakra, Katamaran sind dann 2 verschiedene Sportarten. Einmal bei Ballermann durch die Gegend fliegen und dann rumtreiben. Und dann sagte Paul ja auch im Nachhinein, ja, es ist auch einfach, sie haben diese Lücke nicht geschlossen. Er ist der schwerste Steuermann da von allen Nakras. Und da kommen wir wieder zur Physik. Da sind andere Leute vorne. Und beim Nakra ist das halt so extrem unterschiedlich. Und deshalb sind dann die Ergebnisse dann auch nicht so gut gewesen.
Ja, das war, ich meine, generell muss man sagen, jetzt war jetzt irgendwie keine Werbung fürs Segeln. Ich glaube, heute war also meine Situation zu Hause war, glaube ich, sinnbildlich. Ich habe dann wieder angemacht, brav um 12 und ich weiß schon, die Bucht von Marseille kommt und es steht verschoben. Ich habe dann das Finale übrigens gar nicht gesehen. Ich habe nach diesen 2 Wochen, die es jetzt, glaube ich, waren, ist meine Fernbedienung, glaube ich, abgenutzt bei diesen Tasten zurück irgendwie und gucken, weil ich immer, und dann habe ich irgendwann, ich habe es heute wirklich sein lassen, habe gesagt, ich gucke jetzt nicht mehr. Und stattdessen lief bei mir im Rücken, weißt du, wenn ich geschrieben habe, rhythmische Sportgymnastik. Ich muss sagen, das ist wirklich auch, das ist für jemand, der segelt. Oh, ja. Ja, echt bitter, weißt du, ja, so ja. Nichts gegen rhythmische Sportgymnastik, aber ja. Ich gucke mir jetzt ungern so Ringe werfen und tanzen und so. Also, aber es lief halt hinten. Und ich muss generell sagen, bevor wir jetzt mal auf die Deutschen gleich kommen, noch, so, das ist natürlich bitter für den Segelsport, so als olympische Disziplin, also überhaupt die Popularität. Also jetzt hast du keinen Wind und dann habe ich, ich weiß, bei den IQ-Foils, da habe ich mich tierisch gefreut, dass sie denn diese Marathonrennen machten.
Ja.
Was dann ja abgebrochen wurde, weil dann der Wind wieder einschlief. Weil ich glaube, die sind eine Dreiviertelstunde sind die gesegelt und dann verhungerten da welche hinter der Insel und denkst so, was für eine Katastrophe. Jetzt guckst du eine Dreiviertelstunde und findest das auch gut. Jetzt gibt es kein Ergebnis. Was ist, ob du ein Fußballspiel in der Halbzeit abbrichst und sagst so, nee, es ist jetzt irgendwie, es regnet jetzt ein bisschen, wir machen, nieselt ein bisschen, wir machen das nächste Woche nochmal. Und du denkst so, wie ernsthaft jetzt? Und dann ist natürlich, so habe ich gedacht, so ob das Leute, die, ich meine, so Bilder von den Foilern und den Nackras und von den Kitern, das sind ja spektakulär, wenn die loslegen. Dann siehst du die Knoten noch mit eingeblendet. Ja. Aber vorher diese Startprozedere mit diesen Flaggen und diesen, weißt du, noch 5 Minuten, noch 3, sollte man das nicht ein bisschen, ich rede jetzt nur so von jemandem, der so Medienfredel ist, sollte man das nicht ein bisschen anpassen? Müssen die dann 5 Minuten, also das kannst du mir erklären, brauchen die das, diese Flaggen und jetzt noch 5 Minuten und dann noch 4 und 3, ist das notwendig?
Naja, du brauchst ja schon eine gewisse Vorbereitungszeit, um da irgendwie auch dein, also das Rennen geht ja nicht mit dem Startschuss los und das ist ja dann auch immer so ein Unterschied. Die haben es ja inzwischen, früher war 10 Minuten Vorbereitungszeit für so einen Start, ne? Also genau, um so, und inzwischen sieht man ja, das finde ich zumindest optisch, also die versuchen ja auch was zu verändern, nämlich dass da nicht eine komische Flagge hochgeht, wie wir es normalerweise immer haben. Der blaue Peter, der ist dann bei 4 Minuten, sondern die machen ja dann eine 1, eine 2 und eine 3 hoch, dass man sieht, also es ist schon versucht, genau was du sagst, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen, das zu vereinfachen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, es geht jetzt irgendwann und dann geht's jetzt, wir machen jetzt 1 Minute und dann geht's los, dann schafft der eine es gar nicht hin zum Start. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es war ja zumindest bei einigen Medal Races, auch bei den Ilkas, das war ja auch nachher bei den Lasern, da war ja dann zum Finale, gab es ja dann auch tatsächlich so Match Races, wenn da wurde der ja dann gerechnet, oh, der ist jetzt irgendwie 5 Punkte hinter mir oder ich, nee, gar nicht, ich fand das ja bei den 470ern total spannend. Das war ja so eine Konstellation, wo dann der Spanier quasi sich, genau, die Österreicher gegriffen hat und der wollte die quasi in den Medal Race zurücksegeln. Er hat sich da, also das, deshalb da komme ich darauf, weil das Rennen fing quasi schon, naja, so 3 Minuten vorher an. Das heißt, das, aber soll eigentlich nur heißen, das Rennen vorher ist auch spannend, ne? Da werden schon Geschichten entschieden.
Und du kriegst halt nicht mit.
Ja.
Boah, Leute, ihr habt eh nur wenig Wind, dann macht doch jetzt den Start, statt in 5 Minuten.
Ja, ja, das war in dem Fall tatsächlich, ja. Alles, was da an Delay und Nerverei, muss man sagen, das ist eigentlich mit dem Wind hat das zu tun. Ich glaube, sonst ist das schon relativ ausgereift. Ich meine, die große Diskussion, oder das hat auch damit zu tun, was du kritisierst, oder diese, als Medienmann, ich sehe das ja genauso, nicht als Segler, sondern ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, kann man das irgendwie jemandem eigentlich zeigen und ist das Faszination. Bei Flaute kannst du ja noch so viele Programme, Formate ausdenken, ist es alles Kacke. Also, und das war ja jetzt die große Diskussion. Ja. Erinnerst du dich mit der Engländerin, die Windsurferin, die, ne? Und,
ja.
Und das, ja, das war. Ja, aber das ist ja genau da, also da sind ja im Grunde so Leute wie du oder ich jetzt im Grunde auch, wenn man sagen, okay, das normale Format ist Medal Race und du willst ja, das war ja bei den Laserfrauen, bei der Ilka 6 zum Beispiel, da waren die Medaillen schon vor dem Medal Race entschieden. Also das war klar, dass die Holländerin Gold gewinnt und dass die Dänin Silber gewinnt. Und jetzt zeigst du das als Finale, das ist super cool, und willst natürlich da
eine Spannung drin haben in Form Fernsehen, weil dieser Rest ja gar nicht, hat auch keiner gesehen. Und dann hat man, ist natürlich auch irgendwie doof. Klar, er hat dann diejenige gewonnen, die es verdient hat, weil die ganze Woche gut war, aber das ist natürlich medial doof. Jetzt haben die Surfer das genau andersrum gemacht, haben gesagt, okay, wir wollen wirklich ein spannendes Finale haben. Und dadurch ist die ganze Zeit vorne waren, überlegen war, die ist im Grunde nach in dem einen Rennen, was dann gefahren wurde, ist natürlich dadurch rausgeflogen. Das ist jetzt, wird es auch als ungerecht empfunden. Also,
finde ich ist zum Beispiel einfach gar schwierig, nicht, muss ich sagen. Finde ich gar nicht. Also, okay. Wenn du siehst, was ich Fußball laufen, ja, egal wo, ja, du musst halt das Finale spielen und das musst du halt auch gewinnen. Und wenn du die ganze Zeit irgendwie bei einer WM als Fußballmannschaft jedes Spiel 5-0 gewonnen hast und hast am Finale einen schlechten Tag, dann hast du halt Pech gehabt. Ist so hart es ist, aber ich finde, ja, was ich glaube, dann natürlich für so eine Sportlerin tut's mir auch irre leid. Vermutlich wäre es für sie besser zu, wie sagt man, verknusselt worden oder hätte sie jetzt besser verknusselt.
Ist jetzt besser verknust.
Verknusst, ja, wenn es in allen Klassen gleich gewesen wäre. So, ja, und ich glaube, das wäre für den Zuschauer einfacher, dass du nicht jedes Mal neu dich reindenken musst, sondern sagst, das ist einfach so, es gibt die Vorentscheidung, wie bei allen anderen Sportarten auch. Dann gibt es irgendwann ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Medal Race, wie auch immer, wie du es nennst, das gibt's ja beim Laufen auch, ja, wenn du bei 110 Meter Hürden die ganze Zeit der Erste warst und stürzt du, dann hast du halt Pech gehabt, das ist halt doof, aber es gehört auch dazu.
Ja, aber das ist schon, das ist ja die große, ich kann ja das Geheimnis erzählen, weiß ich gar nicht, ob ich das schon getan, ich habe ja darüber meine Diplomarbeit drüber geschrieben, die Medienwirksamkeit des Olympischen Segelsports, habe glaube ich schon erzählt. Und das ist ja genau, also es zieht sich seit Jahrzehnten die Frage, wie macht man Segeln denn eigentlich fair? Und das hat jetzt schon, ist schon was anderes als Hürdenlaufen, wo du immer das gleiche Umfeld hast oder ziemlich genau das gleiche oder beim 100-Meter-Laufen dann deine Läufe machst. Beim Segeln ist aber, wie wir ja nun gesehen haben, ganz extrem. Ja, da ist halt manchmal Wind, sehr viel Wind, da ist man halt manchmal Flaute.
Oder sagst Skilaufen zum Beispiel.
Ja, aber du hast einen Glücksfaktor eben, der da mitspielt und den will man eigentlich da rausrechnen und bei diesem, das kriegst du nie ganz hin, aber deshalb hast du ja auch Streichergebnisse und du willst eigentlich nachher einen Segler haben, der Goldmedaille gewinnt, der ganz gut bei Flaute gefahren ist, aber eben auch bei Starkwind und das ist so ein Idealfall. Wenn du jetzt wenn du nur, sag ich mal, 2-3 Tage segelst, dann hast du schon mal auch nochmal ein Problem, weil an den 3 Tagen vielleicht auch nur die eine Windbedingung herrscht und weil es nur Flaute ist. Wie jetzt bei den Spielen hat natürlich überwiegend waren die Flautensegler vorne. Trotzdem, und das ist meine größte Hochachtung, ist jetzt so ein Typ, wir haben ja schon gerade über Laser Ilka 7 gesprochen, der super Favorit, Matt Wern, so ein Australier, der auch letztes Mal Gold gewonnen hat, der hat eben wieder überlegen Gold gewonnen, obwohl er der beste Starkwindsegler von allen ist. Und beim Laser ist es wirklich, sind es auch fast 2 verschiedene Sportarten, Flautensegeln und Starkwindsegeln. Trotzdem hat er das irgendwie hingekriegt mit seinen Positionierungsskills und was er da drauf hat. Also das ist, es geht ja dann auch und das ist dann, wo alle sagen, okay, das ist echt ein verdienter Segler, verdienter Gewinner. Und das versuchst du im Grunde rauszukriegen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, wir machen jetzt nur ein Rennen und das entscheidet für alles. Ja, das dann kannst du auch würfeln teilweise. Ne? Also dann ist klar, gehören die Psychologie mit dazu. Aber ist vielleicht aber auch müßig. Wir haben jetzt einfach da ein paar Formate gesehen, die haben sich auch gut da Gedanken drüber gemacht, dass bei den Surfern, da wird man nochmal drüber diskutieren, das muss man es glaube ich anders machen, die Kitesurfer haben es ja jetzt ein bisschen anders gemacht, das hat man dann eigentlich als fairer empfunden, weil die dann eben schon mal so ein paar Punkte mit rübernehmen, dass es nicht komplett alles raus ist und ja, ich glaube, das wird jetzt einfach im Nachhinein diskutiert werden, aber du kannst ja noch so viel, vielleicht ist das Fazit, Gedanken machen, wenn kein Wind da ist.
Ja, klar, das ist natürlich scheiße. Kann es sein, dass das, weil du sagst, du hast ja deine Diplomarbeit gemacht, das ist ja wahrscheinlich auch schon vermutlich so 40, ja, 50 Jahre her. nee, aber es heißt ja, dass es schon eine Weile so geht, dass Leute sich Gedanken machen, wie können wir das eigentlich attraktiver machen.
Jedes Mal.
Manchmal.
Genau, alle 4 Jahre.
Manchmal muss man ja sagen, setz mal auf Null, fang doch mal neu an. Hm. Kann das sein, dass sich immer, weißt du, zu viel noch um noch eine Ecke und noch eine Ecke und noch eine Ecke, bis uns irgendwie total fällt. Weil ich finde auch, ich habe heute natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung, wie man nur so schön sagt, ich habe auch, es gibt echt wenig Infos da draußen. So in den Medien. Segeln wird überhaupt nicht beachtet. Hat natürlich damit zu tun, auch dass wir keine Medaillen hatten.
Du meinst deutsche Medien jetzt auch, ne?
Ja, deutsche Medien, ja. Also ja, gar nicht, definitiv. Aber auch weißt du, die Sendezeit in den Öffentlich-Rechtlichen, es fand überhaupt nie statt. Also auch während dieser Rennen, also habe ich, ich habe das nie, dann ist wieder verschoben. Dann denkst du, gut, ich schalte mal irgendwie auf den Livestream ins Studio.
Fernseher hasst das, ja.
Und die zeigen nichts, also die haben überhaupt nichts gezeigt. Also stattdessen, wie gesagt, moderner Fünfkampf oder rhythmische Sportgymnastik.
Dressurreiten,
ja klar. Ja gut, da haben wir natürlich auch Medaillen, das macht natürlich auch Sinn. Aber auch in Disziplinen, wo Deutschland nicht so traditionell stark ist, wird das dann gezeigt. Und dann denkst du so, Wahnsinn, dass Segeln überhaupt nicht stattfindet. Also es ist so eine, so die absolute Randsportart. Bei Olympia hat man manchmal den Eindruck, es ist halt, vielleicht ist es auch okay, vielleicht ist es aber einfach so.
Gerade in Frankreich, muss man sagen.
Ja, vielleicht muss man einfach sagen, so, na gut, da muss, das ist auch, interessiert auch keinen. Jetzt sind wir zufällig Segler und wir sagen, das ist total schade. Vielleicht ist es gar nicht schade. Also kann auch sein, dass man sagt, ja komm.
Ja, aber dafür sind wir ja auch, das sehe ich ja auch mal. Genau, auf der einen Seite bist du ja auch, du bist Segler, aber du bist eben auch Medienmann und so ist ja auch meine Rolle. Und ich sehe schon, wenn man jetzt teilweise Übertragungen von der Kieler Woche sieht oder auch, wie gesagt, dieser eine Mistral-Tag, wenn das richtig sich da jemand drum kümmert und das sauber aufbereitet, dann mit den Nakras, das schlägt auch objektiv alles, was du an rhythmischer Sportgymnastik da irgendwie siehst oder was will, habe ich gesehen, wie Trappschießen oder sowas.
Wobei man sagen muss, Carsten, ganz, ganz kurz, ich grätsche da mal rein. Ja, die Übertragung Kieler Woche und ich habe ja auch damals Bundesliga geguckt irgendwie. Das ist super gemacht. Es ist alles super. Es ist wirklich gut gemacht. Also gar kein Vorwurf. Wenn du dann in so einem YouTube-Livestream siehst, dass 17 Leute online sind.
Ja, eben. Ja, weil, so, und das ist ja die, sind das 15 ist ja die These.
Da vor Ort. Ja, genau. Klar.
Die These ist ja, man könnte es ja, es ist schon, die alle versuchen ja, um genau diese Präsenz zu bekommen, weil ich glaube, objektiv, wir haben ja auch viel über SailGP gesprochen. Was hat das für eine Perspektive eigentlich auch? Und wenn du das objektiv, sag ich mal, auch als Nichtsegler, würde ich jetzt einfach mal sagen, Vergleich mit Formel 1 oder so, dann ist das spannender. Du hast ja Überholmanöver, du hast Sachen, die crashen sich und also es ist nicht, da muss man sich wirklich nicht verstecken und ich glaube auch nicht in all den Jahren, ich musste mich ja oft rechtfertigen als Segler und nein, trotzdem Medienmann und zu sagen, das ist auch objektiv interessant. Wenn du jetzt inzwischen, du hast ja durchaus, also als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, da gab es noch keine Drohnen, also da gab es noch diese Übertragungstechnik nicht, was die haben ja inzwischen da Aufnahmen und wie die Boote da über die Wellen knallen und wie nah dran, auch jetzt, was ich total geil fand, diese Audio-Aufnahmen.
Wahnsinn.
Man konnte es ja teilweise hören. Auch bei, ich fand jetzt bei den Österreichern, das habe ich jedenfalls sehr bewusst wahrgenommen, wo ja dann auch also eine Steuerfrau und ein Vorschotter und die haben sich ja auch sehr miteinander unterhalten, also teilweise sehr höflich. Sie sagt immer, Luki, mach mal und ein bisschen weiter raus, ne? Das ist auch gut. Und das fand ich toll. Das ist eine andere Ebene. Das hast du immer beim SailGP haben sie es ja auch immer mehr gemacht. Und wenn du die da so ein bisschen auf so ein Boot mit rausgezogen wirst durch diese moderne Technik, da ist nach wie vor immer noch mehr drin. Und ich meine, man muss auch sagen, diese ganzen neuen Disziplinen, da haben sich ja viele drüber ausgekotzt, auch das Findingi nicht mehr olympisch ist, das Starboot nicht mehr olympisch ist.
Ich fand die Klassen alle super. Also
eben,
das 49er und was man alles gesehen hat, alles ziemlich, wenn Wind ist, spektakulär. Also finde ich super zu sehen. Also ich meine, wie gesagt, mediale Aufbereitung tipptopp. Also diese ganzen grafische Aufbereitung, die Kameras, die Perspektiven, wie du sagst, Audio, weißt du, selbst kleine Kameras auf den Wändemarken und sowas.
Ja, ja,
also
ja,
wirklich
auf dem Boden, ne?
Super, die lässt überhaupt keinen Wunsch übrig, muss man sagen. Das kann man vermutlich nicht besser machen. Dann auch der Umsprung auf diese 3D-Bilder, Animationen, damit du es genau siehst, wer liegt eigentlich vorne und sowas. Stimmt.
Und parallel zur Audio manchmal sogar, ne? Das,
ja, ja, dass man perfekt, dann auch
das Boot
gesehen, von dem perfekt auch gemacht, also wirklich super, mit einem irren Aufwand auch. Aber gut, jetzt muss man sagen, Wind und vielleicht auch die Modi und die Formate, vielleicht muss man, also über den Wind kann man nicht nachdenken. Über die Formate vielleicht mal, aber ich weiß, du, vielleicht ist es einfach gut so, dass man sagt, es ist halt keine TV-Sportart und die muss man einfach erleben und es ist eh schöner, auf dem Boot zu sitzen, als Boote zu gucken.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan, hier ist Helge. Du hast ja gerade gefragt, ob wir irgendwas wissen, wie man einen undichten Beschlag wieder festmacht und auch dicht. Ich sitze hier gerade an Bord auf dem Weg nach England, in Seeland, in den Niederlanden. Hier regnet es eben auch. Und wenn ich jetzt überlege, was mache ich, wenn ich einen Beschlag neu festmachen muss, auch vielleicht nur gedacht provisorisch, meistens halten die Provisoren ja ewig, dann würde ich das Westsystem G-Flex nehmen. Das ist ein Epoxy, das auch auf nassen Untergründen ganz gut haftet und eine sehr gute Verbindung zwischen verschiedenen Materialien herstellt. Also Metall und GFK zum Beispiel, wie bei dir. Oder bei mir wäre es Holz und ein Metallbeschlag. So, und wenn ich jetzt eine lose Schraube habe, dann werde ich erstmal versuchen, so weit wie möglich diese alte Sache da irgendwie sauber zu machen und loses Material zu entfernen. Und dann nehme ich das Westsystem G-Flex, ein super gutes, angedicktes Epoxy. Und dieses Material nehme ich dann und mische das. Und wenn ich Glück habe und eine Spritze habe, dann spritze ich das in diese Bohrung und dann kommt meine Schraube wieder rein. Nachdem ich die Schraube vorher auch nochmal so ein bisschen mit dem Material, mit dem angedickten Material so eingepinselt habe, sodass die Gewindegänge auch voll sind. Dann kommt es da rein und dann musst du nur noch ein paar Stunden warten, bis es ausgehärtet ist. Bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, über 15, ja, über 20 Grad eigentlich immer, ist das kein Problem. Hält ewig nachher und so würde ich jeden Beschlag eigentlich drauf machen, mit dem G-Flex oder mit anderem Festsystem-Epoxy. Also, bis auf Weiteres erstmal. Schöne Grüße aus Seeland, Helge. Tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Genau, lass uns mal über das deutsche Thema sprechen. Ich meine, ich habe jetzt, also wir haben 0 Medaillen.
Ja.
Liegen hinter so Segelnationen wie Peru. Und auch, nein, das ist gar nicht, das ist natürlich schon gemein, muss man sagen.
Ja.
Und ich, wie gesagt, ich will gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie sage, oh, die Athleten haben verkackt oder sowas. Es ist ja ein grundsätzliches Problem. Also kannst du jetzt nicht irgendwie einem Philipp Buhl sagen, du hättest doch irgendwie Gold oder Silber oder Bronze fahren müssen oder so. Die sind natürlich alle da und segeln nach ihren Möglichkeiten. Aber auch wenn ich lese in Tokio, ne, die letzte war in Tokio, glaube ich, die Spiele. Mhm. Wo war das her?
Ja, Inoshima war ja der Segel.
Ja, da war dann immer, da wurde dann immer ein bisschen, ja, dann in der Nachbote, ja, da haben wir 3 Medaillen geholt, super. Ja, das waren aber auch, muss man sagen, Medaillenspiegel 10. Platz. Also es ist ja alles, ist ja alles okay, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt die weltgrößte Segelnation waren. Und das ist natürlich, vielleicht ist es auch mal gut, 0 Medaillen zu machen, ne? Um zu sagen, so, was können wir nicht ändern, weil 3, also irgendwie 2 Bronzen und eine Silberne, kannst du dir vielleicht gut sprechen. Aber da kannst, also ich bin natürlich der Laie, wie du auch raushörst, wenn ich mir über Kragen rede. Aber ich frage mich, woran liegt das? Also ich meine, eigentlich müsste man das sagen, Deutschland müsste in der Lage sein, da vorne mitzufahren irgendwie.
Ja, ist
als Gesamtheit, jetzt nicht die einzelnen Athleten, ich meine Gesamtheit.
Nee, richtig. Das ist ja auch so. Und naja, jetzt mal zum Medaillenspiegel in Tokio. Klar, das sieht immer doof aus, weil das nach Goldmedaillen bemessen wird. Und wenn dann einer aus einer Nation Gold holt, dann ist er im Medaillenspiegel vorne. Das würde ich jetzt mal anders bewerten. Ich habe letztens so eine Rechnung aufgemacht, das waren wirklich 3 Medaillen. Das hat, glaube ich, dazu kam noch der 5. Platz von Bruli. Gab man nicht noch einen? Also wenn man diese Rechnung gemacht hat, wie stark ist die Nation, und dann, sag ich mal, die Top 6 Plätze und dann nochmal plus 3 Medaillen, dann war man, glaube ich, 2. Nation. Und das sagt eher was darüber aus, als ob jetzt, als wenn einer jetzt eine Goldmedaille gewonnen hat. Und ich weiß zum Beispiel Zypern, da haben die natürlich nicht eine Medaille, also hier.
Also Großbritannien hatte 2021 5 Medaillen, 3 goldene.
Genau. Und das ist auch
2 goldene, Niederlande 3.
Genau. Frankreich, das sind 3. Aber auch genau die du sagst, das sind auch die Nationen, da muss man sagen, die sind jetzt dauerhaft, sind die besser, ne?
Und warum?
England ist natürlich das Vorzeigeland, und da sprechen wir ja auch immer mal wieder über Geld schießt keine Tore oder Geld ersegelt keine Medaillen, aber das ist durchaus so, dass Geld Medaillen ersegelt, wie beim Fußball, auch wenn man das verneinen möchte. Und England ist eigentlich das Paradebeispiel. Die haben nun diesmal, muss man auch sagen, enttäuschend abgeschlossen. Also ich glaube, die haben nur einmal Gold und einmal Bronze.
England hat einmal Gold, einmal Bronze habe ich hier.
Ja. Genau, und witzigerweise hat die Kiterin gewonnen. Das hat man von der auch
gar nicht. Also Harry Kane kann nicht gesegelt sein, sonst hätten sie gar keinen Titel.
Ja, stimmt. Aber die pumpen da wirklich seit, ich weiß gar nicht, also ich bin ja tatsächlich noch auch, ich muss immer mal wieder zurück, als ich noch gesegelt bin, da gab es auch so diese Ainsleys, fing dann an, der war noch deutlich jünger, der war aber auch noch gar nicht, der kam da so als 17-Jähriger da irgendwie hin und war auch noch nicht so gut. Da war England auch keine Macht. Also der war wirklich der Erste, wo es dann losging. Ian Percy, der ist dann auch noch Laser gesegelt und danach erst ist England gut geworden und danach, das ist auch der Punkt, das kann man ja, glaube ich, nachvollziehen. Historisch nachgucken, wo die in England dieses Lottery Funding angefangen hatten. Und zwar nicht nur für den Segelsport, sondern alle Sportarten oder in ausgewählte Sportarten. Und die haben da Geld reingepumpt und da ging das dann halt los, dass die wirklich Trainer behalten konnten, dass sie Bootsmaterial optimieren konnten, dass die Segler teilweise da gut von leben konnten und das ist einfach ein Unterschied. Ist nicht nur beim Segeln so. Ich meine, in ganz Deutschland sehen wir ja dieses Problem, dass wir sagen, okay, wird Leistungssport denn überhaupt noch irgendwie bewertet? Alle Leute wollen Medaillen haben, aber wollen da kein Geld für ausgeben.
Ja, klar.
Also das ist schon so, dass das Geld eine Rolle spielt. Das muss man aber auch sagen, dass in Deutschland durchaus Geld ausgegeben wird und dann gibt's gerade auf der Ebene einen Großteil, ich glaube bei den letzten Spielen war die Hälfte der Segler startet ja auch für ein NRV, also hier die haben so ein eigenes NRV-Olympic-Team gegründet, was im Grunde nichts anderes ist als ein Sammeln von Sponsoren, Sponsorenpool, die quasi zu dem Bundesinnenministerium Geldern quasi, was einzelne Leute dazu verdienen, beziehungsweise auch Geld für oder Budget für ihre Kampagnen bekommen. Und da ist ja unter anderem Philipp Buhl, der aus Bayern kommt, der ist auch im Hamburger Verein halt in NRV, aus diesen Gründen halt. Ne? Und also da gibt's schon noch andere Finanzierungsmöglichkeiten und Deutschland ist da sicherlich nicht schlecht aufgestellt, aber...
Das klingt für mich ja schon immer so komisch, ne? Dass du dann im NRV sein musst, um irgendwie, weißt du, was ich meine? Also
ja, ist so, definitiv, ja.
Und ich habe lustigerweise, by the way, ich habe gelesen ein Zitat von Philipp Buhl, der irgendwie ja erst mit Schwachwind und bla 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 ist ja okay und dann hat er Buhl schließt seine Kampagne nicht aus, weil er sein Wissen auch an den Nachwuchs weiterreichen. Und jetzt finde ich's, und ich finde, wenn man davon ausgeht, so ein Mann wird sich vorsichtig äußern, was will er eigentlich wirklich sagen? Wenn wir in Deutschland, Zitat, keine Visionen fördern und auch mal flexibel unsere Förderrichtlinien liegen, verlieren wir weiter den Anschluss im Medaillenspiegel. So, also, da lese ich raus, ja, da läuft's nicht irgendwie. Irgendwas läuft da falsch. Und das habe ich mir, bevor das losgeht, dachte ich so, wieso ist eigentlich Buhl im NRV? Also,
ja.
Und da muss man sagen, okay, da denke ich mal, Nachtigall, Verbands- und Vereinsnachtigall, ich höre dir Trapsen. Und kann es sein, dass es da irgendwie, ich will jetzt gar nicht irgendwie niemandem die Schuld geben oder sagen, blöde Verbände, Vereine, das ist Quatsch. Aber vielleicht gibt es da komische Krusten oder worum, was würde
das ist quasi, das ist die Struktur im deutschen olympischen Segelsport. Man muss sagen, der NRV mit dieser Geschichte, wo ich mit diesem Sponsorpool, dem Olympic-Team, gehört zur Struktur, wie das deutsche Segler überhaupt da irgendwie auf Augenhöhe mit den Besten antreten können. Ohne den wäre das gar nicht möglich. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, bis jetzt letztens nochmal gesehen, ich glaube, vom BMI kommen 3,57 Millionen Euro fließen in den Segelsport, zumindest 2023. Das ist damit, das reicht normalerweise nicht. Und ich weiß jetzt, ich kenne nicht genau das Budget, was NRV da noch aufbringt. Dazu kommt auch nochmal Heinz Nixdorf Verein, ist auch so ein wichtiger Förderer. Also es ist im Grunde, wenn du so ein Athlet bist und, naja, und ich sage es ja immer, ich kenne das ja von damals noch. Wir sind ja auch damals, ich bin im Duisburger Segelclub groß geworden, dann wollten wir olympisch segeln. Es war alles nett und toll, und aber das irgendwann, wer kauft dir ein Boot? Oder das konnten wir nicht als Studenten. Oder und Kader, ja, der DSV hat ja auch kein Boot gekauft. Du musst dich als Athlet dann quasi selber drum kümmern. Und dann sind wir dann in den nächstgrößeren Verein, der wollte das auch, in den Düsseldorfer Yachtclub gewechselt. Das ist quasi der größte oder der wichtigste Verein dann eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und der hat uns dann die Kampagne ermöglicht mit Booten. Der hat dann auch einen Sponsor besorgt. Und dass man das einigermaßen stemmen kann, ist ja jetzt nicht, wenn da jemand im NRV ist oder ein Sponsor, dass er dann irgendwie Füße hochlegt und sagt, oh, jetzt kann ich endlich mal leben oder so. Sondern das geht ja alles, was da an Reisekosten zusammenkommen, Trainingskosten, du kannst ja keinen mehr, der wird nicht mehr auf seinem Tümpel vor, also Philipp Buhl trainiert nicht mehr auf dem Alpsee, wo er eigentlich groß geworden ist oder so. Ne? Also das ist ja schon ein anderer Sport geworden, aufwendigerer Sport. Und dann musst du das als Athlet tatsächlich selber gucken, auch die Bundeswehr ist ein großer Förderer, ganz wichtiger Förderer, dass du da irgendwo pro forma angestellt wirst, war ich damals auch, da hat man konnte man sich sogar einziehen lassen zum...
Eine Sportkompanie oder sowas.
Da gibt's. Ja, aber für kurzfristig, genau, ich hab ja auch Sportfördergruppe gemacht in Flensburg damals, dann bist du einmal hin, hast deine Klamotten gekriegt, konntest danach weggehen zum Segeln und dann wieder zum Ausmustern. Und das war, ich habe damals so viel gesegelt wie überhaupt nie, weil man eigentlich weg sein wollte, wollte dann in der Kaserne sein, bin eigentlich immer schlechter geworden, weil man zu viel gesegelt hat. Aber das Jahr danach war dann auch mit das beste Jahr, also du hast einfach Segelstunden da investieren können. Es war alles nicht so professionell, wie es heute ist, aber immer noch ist die Bundeswehr einer der größten Sponsoren des deutschen Sports generell und viele sind natürlich auch, viele Segler sind da auch angestellt und Philipp eben auch, und der ist ja dann tritt dann auch schon mal in Uniform auf bei irgendwelchen Preisverteilen. Das ist aber einfach, das ist das System, nicht so klar wie bei anderen, aber es funktioniert eigentlich, muss man schon sagen.
Aber sag mal, also ich höre das so raus irgendwie, oder meine rauszuhören, so, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Sohn, wir ziehen jetzt nicht gerade nach Kiel, sondern wir ziehen jetzt nächste Woche nach Bad Salzdetfurt. Da ist ja irgendwie ein See und mein Sohn lernt segeln. Dann gewinne ich im Lotto, kaufe dem irgendwie einen Laser. Und dann gewinnt der da wie eine Laserregatta nach der anderen. Der ist super. Der kann das total gut. Also besser als jeder andere. So ein Naturtalent. Gibt es da jemanden, der den entdeckt und sagt, du komm doch mal zu uns, du scheinst echt gut zu sein? Oder muss der rumrennen und, ich sage es jetzt wirklich provokant, Speichel lecken und sagen, oh, ich muss jetzt hier irgendwie die richtigen Kontakte? Oder selbst wenn, dann ziehen wir nach Hamburg, dann segelt er auf der Alster, das ist im Grund und Boden. Kommt so ein Mann dann automatisch in so einen Olympiakader oder was muss er tun?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Da fängt es tatsächlich an, das System. Und das ist nicht so wie, ich kenne das ja von meinem Sohn beim Basketball oder von dem anderen beim Fußball. Da sind ja wirklich dann irgendwelche mal Scouts und die sagen dann, ey, kommst du mal zum Probetraining oder so. Genau. Ne? Und dann setzt er sich da durch. Ja, also das ist wirklich, wir wissen ja alle, dass bei uns beim Segeln mit dem Opti viel zu tun gehabt, weil das einfach die jüngste Klasse ist, obwohl die auch jetzt nicht gerade so cool aussieht, aber da hast du halt einfach diese Strukturen und du hast den Wettbewerb und die Boote sind auch alle nicht so teuer, jedenfalls auf einem normalen Niveau im Vergleich zu anderen. Und dann musst du da, also nicht jeder das Elternteil möchte das dann, glaube ich, möchte zwar stolz sein, dass sein Kind wirklich gut ist, und aber was damit dann zusammenhängt, also das erschreckt mich natürlich auch mal, wenn ich es selber sehe, weil dann musst du wirklich, dann kommen die Eltern und müssen als Sponsoren quasi tätig werden, und das war nicht wie früher, ich muss leider immer wieder mal auf meine Geschichte zurückkommen, aber da sind wir in Nordrhein-Westfalen nur zum gegenüberliegenden See gefahren, wenn die völlig irren, die sind dann Ostermann nach Kiel gefahren zum Goldenen Opti, und sonst haben wir auch, klar, Weltmeisterschaftsausschuss gefahren, aber alles so eher so in den Bundesländern. Und heutzutage musst du ja Ostern schon, gehst du entweder zum Gardasee oder Slowenien oder, also wird in europaweit gesegelt. Das ist bestimmt cool. Auch ich will das gar nicht sagen. Also die Kinder haben da bestimmt für die Entwicklung, ich finde es ja immer geil, wenn du ins Ausland kommen und treffen auch ausländische Segler. Aber das ist so früh auf so einem hohen professionellen Standard, und das muss so viel auch an Zeit und Geld reingebuttert werden, tatsächlich von den Eltern, dass sich da auch schon die Spreu von Weizen trennt. Deshalb wäre mal zu überlegen, ob überhaupt jemand, dein Sohn jetzt mit einem tollen Talent, ob der wirklich da durchkäme, wenn du keinen Bock hättest, jetzt da den tollsten Opti zu kaufen und jedes Wochenende mit dem riesen Wohnmobil dann zu einer Regatta zu fahren. Also im Moment gehört das einfach zusammen, weil du erst die Ergebnisse dann, sag ich mal, bei so einer Jugendregatta, jüngsten Regatta, die zählen natürlich dafür, dass du dann schon in Kader-ähnliche Strukturen kommst, oder du gehst natürlich zu größeren Vereinen, ist auch wieder, NRV, die haben große Opti-Gruppen, und du kommst auch in diese Kaderförderung.
Ja, aber das ist ja für, wenn du in Bad Salzdetfurt wohnst, was kann ich möglich, kannst du nicht zum NRV, also du kannst, nee, also genau, so höre ich raus, in Deutschland, Geschichte. Die besten Segler der Welt haben, aber die haben ja keine Chance, weil kümmert sich keiner drum.
Ja, aber man würde auch denken, dass die da aber auch vielleicht automatisch dann, wenn du jetzt jemanden hast, der Bock hat, Segel, oder dein Sohn hat Talent, dann müsstest du möglicherweise dann dahin wechseln, wo dann gesegelt wird. Ne? Also ich weiß aber auch, also jetzt wieder Ben Ainslie, wie gesagt, als der damals gut wurde, der war jetzt auch nicht so, der hat, glaube ich, nicht gut im Opti gesegelt oder so, aber der ist richtig gut geworden, als seine Eltern wirklich an die Küste gezogen sind, irgendwo hin, wo krass gesegelt wurde. Und auch, weil sie gesehen haben, dass ihr Sohn Talent hat. Also es geht schon ineinander über. Und dann konnte er da jeden Tag segeln halt. Und das hat schon auch irgendwie miteinander zu tun. Und beim Segeln ist es halt so, dass das eben nicht jedem offen steht, nicht jeder Fußball spielen kann, sondern du musst irgendwie dein Umfeld haben, dann bist du, wenn du in Bayern bist du beim Bayerischen Yachtclub irgendwie am Starnberger See, die fahren dann oft zum Gardasee rüber und dann wirst du einfach besser, 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 und irgendwann bringst du Ergebnisse. Und dann kommst du mal in die Nähe, dann auch, weiß ich nicht, gerade beim Umstieg 29er, 420er, dann kommst du dann auch in den Bereich, wo dann auch Kaderstrukturen dann sind. Und ja, ist ein bisschen schwierig, aber. Ja.
Abschließend, meinst du das jetzt bei so einem DSV, der da wahrscheinlich ist ja dafür zuständig, oder das ist ja der ist ja der. Meinst du, dass die jetzt sitzen nach so einer Olympiade und sagen so, ja, war halt jetzt Pech, war wenig Wind, oder wird dann nächstes Mal besser, oder sagt, meinst du, dass die da immer sitzen und sagen, ja, also ich will jetzt nicht hinfahren, die sind ja um die Ecke. Was passiert denn dann in so einem Verband? Sagen die jetzt, wir müssen was ändern, ja, oder?
Ja, da sind natürlich krasse Krisensitzungen, ja, die Krisensitzung ist jetzt, hört sich, ist sehr negativ, aber man muss ja irgendwie so ein Debriefing machen, woran hat's denn jetzt gelegen? Und um es mal kurz zu sagen, sind natürlich sehr spezielle Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass es der totale Misserfolg war, weil man muss es, also muss schon sagen, die letzten Medaillen, diese drei Medaillen, was echt ein riesiger Erfolg war für den Segelverband letztes Mal.
Ist das so riesig?
Ja. Also drei Medaillen, ich weiß gar nicht, wann hat Deutschland das mal gewonnen? Ich glaube in Montreal mal 76.
Ja, aber nur weil man das noch nie gewonnen hat, muss man sagen, ist
ja,
so,
nee,
so ein Land, so eine Nation wie Deutschland, die auch einen großen Aufwand betreibt. Ich meine, der DSV ist jetzt auch kein kleiner Verband, würde ich mal sagen.
Und na, in der Konkurrenz auch, halt schon.
Ja.
Also wenn du siehst, was, ja, weil du siehst, was andere Länder machen. Die Holländer haben extrem viel investiert. Ich meine, die haben jetzt auch zwei Goldmedaillen geholt. Die sind aber auch schon, das ist jetzt auch das erste Mal. Aus Australien hat da
Österreich
seit Jahren schon ganz oben, ne? Ja, Österreich, aber Österreich ist auch nicht das erste Mal. Die waren ja auch schon mal, ich weiß, in Sydney oder haben sie drei Medaillen, glaube ich, zweimal Gold oder ne, auf jeden Fall Jagaras, die Tornado-Kollegen haben Gold gewonnen, mehrfach. Also, dass sie auch besser waren als schon. Das ist keine
Überraschung. Ja, aber nochmal, ist es so, dass dieser, also du sagst, du sprichst vom krassen Erfolg. Und wenn man sagt, naja, du, die haben drei Medaillen gewonnen, das haben jetzt, die Medaillenspiel jetzt mal Gold außen vor oder nicht.
Ja.
Das ist ja auch, würdest du auch, ja, wahrscheinlich bestätigen, wenn du sagst, der Vizemeister ist scheiße, ne, war aber die Bayern. Gold ist halt, du willst halt gewinnen, so. Und ich weiß nicht, muss man sich fragen, wann war die letzte Goldmedaille für Deutschland?
Ja, das ist tatsächlich schon sehr, sehr.
Genau, und da muss man sagen, gut, jetzt drei Medaillen, krasser Erfolg. Ich finde jetzt den 10., da bin ich jetzt sehr kritisch, den 10. Platz im Medaillenspiegel finde ich jetzt so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie Freiburg geht in die Euroleague. Aber ich,
ja, aber
jetzt,
das,
ich würde jetzt mal Deutschland nicht wie Freiburg einschätzen im
Weltvergleich. Nee, das ist es auch nicht, aber wie gesagt, also wir, gerade die letzten Spiele, und daran, das sehe ja nicht nur ich so, also wenn wir jetzt gerade über Debriefing sprechen nach solchen Spielen, also diese Medaillen, die waren ja auch total wichtig, die fließen ja dann immer, Gold ist ja wirklich Gold wert, weil das danach auch das Innenministerium dann berechnet, wie viel der Sport für den nächsten Olympiazyklus zur Verfügung gestellt bekommt. Und das ist natürlich eigentlich auch immer doof, weil klar, war das mit Henne und Ei? Ich meine, wenn du keine Kohle hast, bist du noch weniger medaillenwürdig. Und eigentlich müsste man ja irgendwo reinbuttern und sagen, da geht jetzt irgendwie was ab. Nee, ist es aber nicht. Und es ist auch nicht alles jetzt DSV oder Innenministerium oder Struktur. Wie ich eben schon sagte, in Deutschland ist das, du bist ein Sportler, du willst da irgendwie hin, sagst, ich muss unbedingt zu Olympischen Spielen, und dann suchst du dir dein Budget zusammen. Und das jetzt geht dann auch so weit, weiß ich nicht, hier für 70er-Team, die da ist ja, oder hier Haarmüller-Speer, der was Platoon, der ja auch die TP52 immer segelt, der hat ja auch ein Olympia-Team hier, Wansa Autenried, gesponsert, und die waren bestimmt gut aufgestellt und hatten, haben sich das quasi aber auch erarbeitet, die haben das verhandelt und wie ein normaler Sponsor. Und haben es leider die Olympia-Quali dann eben nicht geschafft, obwohl sie Weltmeister geworden sind. Also da muss jeder, muss dann, das ist ein Teil von diesem ganzen Puzzle. Und da muss so viel zusammenpassen. Und deshalb, also es war, man muss ja auch sagen, echt ein großer Erfolg. Deutschland war eine von drei Nationen, die alle 10 Disziplinen bestückt hat bei den Spielen. Wobei man sagen muss, Frankreich hat nur alle 10 Disziplinen bestückt, weil die natürlich Gastgeber waren und Freiplätze haben.
Ja, klar.
Sonst ist, glaube ich, nur noch die Briten haben auch. Also das muss man schon sagen, ist ja auch eine schöne Breite. Das könnte jetzt vielleicht sagen, okay, vielleicht konzentrieren wir uns mal nur auf die Hälfte alle und ballern jetzt die ganze Kohle nur noch mal in 5 Disziplinen rein, also das hat Deutschland nie gemacht, fand ich bisher auch immer komisch. Vielleicht muss man dieses Gießkannenprinzip da mal unter die Lupe nehmen. Finde ich aber, weiß nicht, habe ich jetzt auch noch keine Meinung zu. Ich glaube auch, um da nochmal bei zu bleiben, also bei den letzten vergangenen Spielen, alle die Medaillengewinner im 49er hier, Heil Plößl haben aufgehört, Sani und Tina haben aufgehört im 49er, Kohloff, Stuhlhammer haben ja noch weitergemacht. Die waren auch in dem Medaillenbereich. Bei Wind hätten die eine Medaille sicher geholt, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, glaube ich auch.
Aber die anderen, die jetzt so danach kommen, das war ja eine wunderschöne Geschichte, die 49er-Mädels, wenn du dich erinnerst, dass sie da Sechster wären. Hätte niemand sich erträumen lassen. Auch die Surferin Steinlein, dass sie sich überhaupt qualifiziert hat, ein Riesenwunder. Plötzlich ist auch Sechste geworden.
Nee, wie gesagt, ich will jetzt nicht alles wecken, dass ich sage, aber die haben es verkackt, die Athleten. Ich meine, als überhaupt nicht, also würde ich niemals sagen, aber ich finde so als Deutschland, die eine große Seglerszene haben und irgendwie so mit Kiel so eine der Brennpunkte. Weltweit im Segeln, ja, Sailing City Kiel, also mit der größten Regatta-Veranstaltung der Welt und allem bla bla bla. Also Deutschland ist jetzt kein No-Name im Segelbereich. Mhm. Jetzt unabhängig von einzelnen Ergebnissen und wer da was erreicht hat, also generell muss man sagen, und wenn man jetzt auch in der Rückbetrachtung sieht, finde ich das jetzt nicht, was dabei rumkommt für den Aufwand, der getrieben wird. Das meine ich.
Ja, ich weiß, was genau, das ist ja mal die Frage, ist da wirklich ein genereller Fehler? Ich fand, wir waren schon mal schlechter aufgestellt und es gab ja auch damals, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen mitgekriegt habe, wie hieß das immer, Sailing Team Germany, wo das sich ja voneinander trennen sollte, Schümann, riesiger Ärger im Nachhinein. Das war wirklich eine tolle Initiative, ich damals fand, was dann wirklich auch mit Verband und Ärger und nachher sogar Juristerei irgendwie auseinander, das war schade. Dazu war der letzte Zyklus eigentlich viel, viel besser, viel harmonischer. Das hat alles gut ineinander gegriffen, diese ganzen Geschichten. Also was mir tatsächlich eher so ein bisschen Sorgen macht, dass ob auf dieser Nachwuchsebene, also das, was ich eben erzählte, auch diese Opti-Szene, ob das alles zielführend ist. Es gab ja, das habe ich auch immer nur mal mitverfolgt, ich glaube so vor 3 Wochen oder 4 Wochen waren die Jugendweltmeisterschaften, die internationalen Jugendweltmeisterschaften, die genauso aufgebaut sind wie Olympia, dass nur eine Nation jeweils eine Disziplin bestücken darf. Und da ist Deutschland ganz schlecht abgeschnitten. Wir hatten da schon mal richtig gute Leute teilweise auch. Also das heißt, der Nachwuchs hat da nicht so gut funktioniert. Sind auch alles Einzelthemen, aber da waren wir auch schon mal besser, da waren wir, weiß ich nicht, so Top 6 Nationen, aber da siehst du dann, dass andere Nationen da deutlich besser abgeschnitten haben in der Welt.
Du bist jetzt weg, deshalb haben wir die Aufnahme heute schon gemacht. Du fährst jetzt, und ich habe ja schon dir gesagt, das möchte ich, dass die Weltöffentlichkeit auch das nochmal in Erinnerung ruft, das Wohl der deutschen Sportsegler hängt jetzt eigentlich auf deinen Schultern, ne? Weil du zur Europameisterschaft fährst, der Contender, ne? Wir hoffen alle.
Ja,
stimmt. Ja gut, nach der Olympiade sagen alle, es muss das der Kemmler so feiern.
Ja, ganz bestimmt, das glaube ich auch, ja.
Ja, nee. Also ich gucke noch mal, wo war das nochmal?
Silberplanersee. Erst Koma sehen, dann Silberplanersee. Dann gucken wir, fahren wir auf den Weg. Aber ich werde
bestimmt mal, ob wir so einen Fanbus runterschicken irgendwie.
Ja.
Und ich mache jetzt kein musikalisches Outro. Ich werde...
Nein.
Wann ist das? In einem Monat?
Ist das alles nicht.
Ja, in einem Monat erst, ach so. Ja. Das heißt, wir sprechen uns zwischendurch nochmal in einem Podcast.
Ja, definitiv.
Aus dem Trainingscamp.
Von unterwegs.
Aus dem Trainingscamp. Genau. Und dann messen wir online deine Laktatwerte und alles. Das machen wir alles. Das muss ich mal gucken, wie das geht.
Ja, lass uns machen. Ne?
Und dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr nochmal die Champions League-Hymne rausholen kann.
Genau.
Carsten, zeig's allen, zeig's dem DSV, bereite dich vor.
Nee, den zeig's.
Und wir haben noch einen Podcast zwischendurch, ne? Aber den verraten wir noch nicht, ne? Dann,
stimmt, genau.
Ja, genau. Kommt jetzt in Kürze, glaube ich, sogar, ne?
Jo.
Schönen Abend, Carsten. Bis bald.
Jo, tschüss.
Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.